Expedition Tag 6. An sechs Sonntagen sind wir in diese Expedition unterwegs zum Leben schon eingestiegen. Und der Wunsch ist, dass wir so richtig persönlich erfasst werden, dass wir da alle reinkommen, jeder in seinem Tempo. Ich habe gehört, dass ihr die letzten zwei Sonntage schöne Gottesdienste hattet. Heike und ich waren ja in Urlaub gewesen und haben 25 Jahre unserer Ehe gefeiert dieser Woche. Das war eine richtig starke Woche, die wir zusammen erlebt haben. Und in dieser Woche haben wir zurückgeschaut. Was hat Gott in den letzten 25 Jahren bewegt, uns geschenkt, uns als Ehepaar und Familie anvertraut? Und wir haben so viele Punkte im Rahmen dieser Expedition unseres Lebens mit Jesus Christus, die uns so dankbar machen und so froh machen. Aber wir sind immer noch hungrig. Wir wollen immer noch mehr. Und so haben wir gebetet und vor Gott standen wir und überlegten, was willst du durch unser Leben tun? Was ist das Nächste, was du bewegen und bewirken willst? Gott, was ist dein Plan für unser Leben? Das war so unser Wunsch. Und ich bin ein ziemlich intensiver Typ und leidenschaftlicher Typ. Gott, was ist dein Plan? Und Gott hat zu uns geredet und gesagt, ich habe keinen Plan für euch. Das fand ich ziemlich frustrierend. Ich habe keinen Plan für euch, ich habe eine Hand für euch. Ich möchte, dass ihr die nächsten Jahre an meiner Hand ganz eng seid und ich werde mit euch in eine geniale Zukunft gehen. Und ich dachte, was ist das für ein Bild? Das hat uns total berührt und irgendwie dachte ich, das gilt auch für uns als Gemeinde auf eine andere Art natürlich, dass der Plan Gottes, den wir in dieser Expedition entfalten, die Hand Gottes ist. Und sein Wunsch ist, dass wir ganz dicht zu ihm kommen, nah bei Gott. Und weil so viele von uns nah bei Gott sind, sind wir auch nah bei Menschen. Und weil Jesus Christus zu Menschen geht, die über die fromme Leute die Nase rümpfen, weil er bei denen am liebsten ist, sind wir dann auch mitten bei Menschen, die Gott wichtig sind. Und das ist unsere Expedition, da sind wir unterwegs. Was ist der Plan? Der Plan ist seine Hand. Und auch heute in dieser Predigt wollen wir wieder ein Stück näher an Jesus heranrücken und seine Hand ergreifen. Und vielleicht ist heute der Tag für den einen oder anderen, der zupacken wird, der von der Hand schon viel gehört hat, der manchmal denkt, wenn er an die Hand kommt, wird's ganz eng, dann kann er nicht mehr laufen, wie er selbst gerne laufen würde. Aber wenn du wüsstest, wer dir die Hand reicht, du würdest einschlagen. Er ist der Abenteurer schlechthin. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der versprochen hat, wer an ihn glaubt, der wird nicht sterben, sondern er wird leben. Der hat Zukunft. Und mit diesem Gott wollen wir unterwegs sein. Und das Wichtigste, wo das Ganze beginnt, so haben wir in den letzten drei Expeditionstagen schon hineingeschaut, ist unser Herz. Das ganze Ding ist ein Thema, was in unserem Herzen beginnt. Das Herz ist der Dreh- und Angelpunkt. Jemand hat gesagt, schlaue Köpfe können das Geheimnis Gottes nicht verstehen, aber offene Herzen können es aufnehmen. Ich möchte es gerne abwandeln und sagen, ein schlauer Kopf kann das schon auch erlangen, wenn er ein offenes Herz hat. Denn Klugheit steht dem nicht im Wege. Aber Klugheit ist nicht so wichtig, wie unsere Gesellschaft es oft denkt. Bildung ist nicht so wichtig, wie das oft in unseren Rankings, in unseren Ordnungen sich darstellt. Im christlichen Glauben und in der Begegnung mit Gott ist die Frage und die Ebene des Herzens die entscheidende Ebene. Und wer ein offenes Herz hat, dem wird Gott sich offenbaren. Gott begegnet uns geheimnisvoll und sanft. Er will uns die Augen öffnen für sein Geheimnis. Im Neuen Testament wird viel davon gesprochen, dass es ein Geheimnis ist, das Geheimnis des Glaubens, des Evangeliums, das Geheimnis des Christus, das Geheimnis Gottes, das Geheimnis der Gemeinde. Wer einfach so schaut, erkennt nicht, vor wem er steht und was er sieht und was ihm anvertraut wird. Er kann es nicht mit seinen Sinnen oder mit seinem Verstand erfassen. Es ist ein Geheimnis. Im Griechischen steht hier das Wort Mysterion. Es ist mystisch, es ist mysterisch. Etwas ist hier, was nicht rational ist. Das Evangelium Gottes, das Geheimnis Gottes. Und um dieses Geheimnis zu erfassen, sagt der Paulus in Epheser 1, Vers 18, da müssen uns die Augen des Herzens geöffnet werden. Und das will Gott an diesem Morgen machen. Er will uns die Augen unseres Herzens öffnen, damit wir das erkennen. Die Elberfelder übersetzt, die Augen müssen erleuchtet werden, da muss was hell werden von diesem Licht Gottes. Gedacht, Gott könnte uns so machtvoll begegnen. Er könnte heute Morgen hier eine Machtdemonstration seiner Fähigkeiten zeigen, wo wir alle zittern würden, wo wir alle auf unsere Knie gehen würden, ob das unsere gewohnte Gebetsart ist oder nicht. Er kann es. Er könnte sich so heilig erweisen, dass uns allen der Atem stecken bleiben würde. Aber interessant, Gott begegnet uns so nicht. Er möchte nicht, dass wir uns ihm zitternd unterwerfen. Er möchte uns gewinnen, wie ein Liebender einen anderen Liebenden gewinnt. Sanft, zurückhaltend, mal mutig, mal wieder zurückhaltend, mal forsch, mal vorsichtig. Er möchte, dass am Ende unser Herz in Liebe zu ihm entflammt. Wie muss das Herz von uns nun beschaffen sein, dass Gott sein Ziel in unserem Leben erreicht? Das ist die Frage, die uns die letzten 3 Wochen beschäftigt hat. Und das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes aus Lukas 8, Matthäus 13 und Markus 4 hat uns beschäftigt. Und ich dachte, ich würde es heute zum Abschluss bringen. Aber dieser vierte Boden, dieser gute Boden, der hat so viel geniale Inhalte, dass es mir nicht möglich ist, wenn ich nicht eine Stunde wieder predigen will. Und ich bin noch nicht mal sicher, ob ich das trotzdem schaffe. Euch alles zu entfalten, was da an Geheimnis drin ist. Wir hatten ja von Jesus das vorgestellt bekommen, dieser schlichten Geschichte, die aber tollen Tiefgang bekommt. Ein Bauer bringt Saat aus. Ein Teil der Saat fällt auf den Weg. Dort wird diese Saat zertreten oder von den Vögeln weggepickt. Ein anderer Teil der Saat fällt auf ein felsiges Gelände, das von lockerem Erdreich überdeckt ist. Die Saat vertrocknet nach einer Zeit. Ein anderer Teil der Saat fällt unter die Dornen. Und die Dornen ersticken die Saat. Ein Teil der Saat fällt nun auf guten Boden. Dort geht die Saat auf und bringt 100-fach Frucht. Soweit die Ausführung aus Lukas. Dieses Gleichnis haben wir gelernt. Ein Gleichnis hat wenige Vergleichspunkte im Gegensatz zu einer Allegorie, wo vieles ausgedeutet wird. So hat ein Gleichnis einige wenige konkrete Vergleichspunkte. Und 2 stehen hier im Vordergrund. Es ist das Thema des Saatgutes. Und Jesus in seiner Auslegung sagt, dieses Saatgut ist das Wort Gottes. Und das andere ist der Acker. Und Jesus sagt, dieser Acker symbolisiert das Herz eines Menschen. In diesem Gleichnis ist der Acker der kritische Punkt. Das Saatgut ist immer gleich gut. Aber der Acker, die Beschaffenheit des Ackers entscheidet darüber, ob das Saatgut aufgeht und seine Frucht bringt oder ob das Saatgut sofort, plötzlich oder auf Dauer eingeht. Und wenn man Christen fragen würde, die mit Ernst Christen sein wollen, wie soll die Saat Gottes in deinem Leben, das Wort Gottes, wie soll das werden? Dann sagt natürlich der Christ, ich möchte, dass die aufgeht und 100-fach Frucht bringt. Aber die Botschaft, die Jesus uns hier sagt, lautet, auf 3 Voraussetzungen, bei 3 Ackerböden wird die Saat nicht zum Ziel kommen. Es gibt nur einen, auf dem sie zum Ziel kommt. 3:1, das ist eine ernste Situation. Und die Frage, die wir heute stellen werden zu diesem vierten Boden, lautet, wie ist der gute Boden beschaffen und wie kann mein Herz zu so einem guten Boden werden? Das sind natürlich die 2 Fragen, die sind so offensichtlich, wenn man das glaubt, was Jesus einem da sagt und wenn man wirklich möchte, dass das im eigenen Leben passiert. Was sind die Kennzeichen, die Kriterien dieses Bodens und was muss passieren, dass mein Herz so ein Boden wird? Gehen wir in den Text rein. Lukas 8, Vers 8. Jesus schließt das Gleichnis mit folgendem Satz. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte 100-fache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat zu hören und hören kann, der höre. Und dann Vers 15, das ist der Schluss seiner Erklärung den Jüngern gegenüber. Da erklärt Jesus, das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Bewusst die Luther-Übersetzung gewählt, weil die mit am unverdächtigsten diesen Text übersetzt, der von der griechischen Seite fantastische Inhalte anbietet, die ich heute Morgen mit euch entfalten will. Diese zwei kleinen Begriffe in einem feinen, guten Herzen. Feines, reines Herz. Das könnte man fast in der Kinderbibel erwarten. So was völlig Unbedrohliches, da regt sich keiner auf, das ist ja so nett. Ein feines Herz. Wenn einer sagt, das ist ein feiner Kerl, das hat doch was Nettes, oder? Stell dir mal vor, heute sagt das jemand, bist ein feiner Kerl. Weißt du auch nicht so genau, was will der dir jetzt sagen? Der feine Boden, also feine Boden und der gute Boden, das sind so die zwei Aspekte, die wir heute in der Predigt anschauen werden. Der feine Boden, feiner Boden. Der den Text geschrieben hat, ist Lukas. Lukas war ein griechischer Arzt, der eine richtig gute Bildung hatte und sehr sprachfähig war. Er hat ja das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte aufgeschrieben. Und hier steht im griechischen Text ein Begriff, der es in sich hat. Der erste von zwei spannenden Begriffen. Dieser Begriff heißt Kalos. Ich spreche es natürlich nicht optimal aus. Ihr müsst die genaue Aussprache, diese Lautbildung im Kehlkopfbereich, die kriege ich als Deutscher so gar nicht hin. Aber der Alexander kann euch nachher beim Kaffee Kostproben geben, wie es hätte klingen müssen. Und dieser Begriff Kalos ist hat eine zentrale Bedeutung in der altgriechischen Sprachwelt bekommen. Das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, der Kittel, so nennen ihn die Fachleute, so eine lange Reihe, wo jeder dieser zentralen Begriffe ausführlich erklärt wird, der bringt folgende Aussage zu Kalos. Kalos hat eine zentrale Bedeutung im Griechentum gewonnen. Der Grieche meinte, wenn er von Kalos redete, den Gesamtzustand des gesunden, heilen, ganzen, geordneten, sowohl in der äußeren Erscheinung wie in der inneren Haltung. Deshalb gehört für den Griechen die Idee von Kalos auch in die Welt des Göttlichen. Das ist zu einem Inbegriff geworden, diese Vokabel, wenn man etwas beschreiben wollte, was optimal ist, was stimmig ist in seiner äußeren Gestalt, in seiner inneren Substanz, in seiner Auswirkung gesellschaftlich, in seiner sittlichen Auswirkung, wie man früher gesagt hat. Wenn man etwas beschreiben wollte, was optimal ist, dann hat der Altgrieche diese Vokabel verwendet. Lukas sagt uns nun in der Überlieferung, was Jesus gepredigt hat in diesem Gleichnis, dass der vierte Boden ein Boden ist, ein Herz in einem optimalen Zustand. Ganz interessant finde ich den Ansatz, dass dieses Herz gesund, heil ist, es ist ganz geordnet. Man kann es auch übersetzen mit tauglich, brauchbar, alles in Ordnung, edel, schön. Und zwar in der Stimmigkeit innen und außen, sowohl in der äußeren Erscheinung wie in der inneren Haltung. Wir würden so etwas heute als authentisch beschreiben. Jemand, der eine Stimmigkeit in seinem Leben hat, das, was er, wofür er steht, was sein Leben ausmacht, was seine Werte sind, was er mit allem lebt, was in ihm ist, wo man ihn zu jeder Stunde des Tages antreffen könnte, nachts wecken könnte, wenn man ihn im Beruf beobachtet, in der Erziehung seiner Kinder, im Gottesdienst, wenn er auf seinem Stuhl sitzt oder mitmacht, im Streitgespräch mit Verwandten, wann immer ihn begegnet, man würde eine Stimmigkeit bei ihm entdecken. Das ist die gleiche Person in all diesen Lebensumständen, in jeder Lebenssituation. Er ist immer der gleiche. Seine innere Haltung und seine äußere Erscheinung, sein Verhalten ist stimmig. Wir würden sagen, er ist authentisch, er ist echt. Der Harvard-Professor Bill George, der leitet das Institut dort für praktisches Management, der hat über 1000 Studien von Führungskräften gesichtet mit seinem Team und einige 100 Interviews geführt mit Führungskräften, die über einen langen Zeitraum erfolgreich ihre Arbeit tun. Und er hat gefragt, gibt es denn Eigenschaften, die man bei all diesen Führungskräften gleichermaßen entdecken kann? Und er hat 5 Eigenschaften bei diesen Führungspersönlichkeiten entdeckt, aus Wirtschaft, aus Politik, aus Gesellschaft. Und eines dieser 5 Eigenschaften, die alle diese Personen aufgewiesen haben, war folgende. Sie sind in allen Lebensrollen die gleiche Person. Jemand, der auf Dauer Verantwortung trägt und respektiert bleibt Und Psychologen sagen uns an der Stelle, der auch gesund bleibt in all diesen Spannungen und Lebenswirklichkeiten, ist eine Person, die echt ist. Er ist in allen Lebensrollen die gleiche Person. Er ist im Beruf nicht eine andere Person als in Familie, in Gemeinde nicht anders als zu Hause oder am Arbeitsplatz oder in der Freizeit ein ganz anderer, als er in der VM ist. Über Zeit, sagt Bill Short, scheitern Führungskräfte, sehr begabte Führungskräfte, wenn sie das nicht sind. Ihr Leben kommt so in Spannungen und Schwierigkeiten, dass sie es nicht überleben und sie scheitern. Entweder scheitern sie im Beruf oder ihre Familie scheitert oder ihr privater Freundeskreis fliegt auseinander oder die Kontakte zu ihrer Familie. Und ich denke, wenn diese Stimmigkeit nicht im Leben ist, kann man aus der christlichen Perspektive sagen, da kann man auch auf Dauer nicht in so einer Gemeinde sein. Das wird einem irgendwann lästig werden. Wenn man ein anderer an seinem Beruf ist, andere Werte lebt, dann wird einem das, was hier sonntags passiert und im Hauskreis passiert und an anderen Stellen, das wird einen eigentlich nur nerven. Das wird zum Problem für einen werden. In Oldenburg kam eine junge Familie zu unserer Gemeinde. Sie wohnten nicht weit weg von unserer Gemeinde. Und er war schon lange irgendwie fromm sozialisiert, Sohn eines Pastors, und hatte ein Mädel geheiratet, die keine Christin war. Und die kamen uns zur Gemeinde, hatten auch zwei süße Kinder. Und ein Wunder passierte, seine Frau kam zum Glauben. Ich habe das beobachten dürfen, es war ein ganz wunderschönes Erleben. Und ich dachte, jetzt wird die Familie, jetzt kriegt die richtig so Drive und Entwicklung, jetzt geht's in der Familie voran. Und sie kam auch zum Glauben, eine sehr aufrichtige Frau darin. Und eines Tages nimmt sie uns zur Seite und sagt, du, nicht, dass du denkst, mein Mann wäre so, wie er sich hier in der FCG zeigt. Mein Mann ist im Beruf ein ganz anderer und er verhält sich privat ganz anders, als er das hier zeigt. Sagt mir die Neuentschiedene für Jesus Christus, die ihren Weg leben will des Glaubens. Das ist so eine schockierende Erfahrung, die habe ich lange, lange im Sinn behalten. Die hat sich dann verbunden mit einer anderen Erfahrung. Da war ich Jugendpastor in Altensteig gewesen und traf das erste Mal auf eine größere Gruppe von Kindern, die in christlichen Familien groß geworden waren. Und ich muss dazu sagen, ich entstamme einer Familie, die nicht dem christlichen Glauben, also nur nominell nahestand, aber das hatte keine Bedeutung für uns. Und ich kannte diese Lebenswirklichkeit von Kindern, die fromm aufwachsen, das kannte ich einfach nicht. Quasi meine Kinder sind die ersten unserer Familie, die mal so eine fromme Erfahrung machen. Wir haben beide, Heike und ich, das nie so gehabt. Ich hoffe, ihr überlebt es noch. Jedenfalls sagten mir die Kinder dann da in der Gemeinde Ähnliches, wie ich es da in Oldenburg hörte. Glaub mal nicht, dass mein Vater sich zu Hause so verhält und so betet und so freundlich und nett ist, wie er hier in der Gemeinde ist und dir gegenüber. Das hat mich irritiert. Was ist das? Was läuft da? Und ich merkte, welche Risse das auf Dauer in so eine Familie brachte, welche Risse ins Umfeld entstanden, wo diese Stimmigkeit nicht da war. Da mag wohl ein guter Anfang möglich gewesen sein, aber die Glaubwürdigkeit und die Aufrichtigkeit zerbrach auf diesem Weg. Und am Ende hat sich das ganze Blatt hier und da sogar vollständig so gedreht, dass die Kinder nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollten. Die sagten, Christen sind alles Heuchler. So wie die sich in ihren Gottesdiensten und Gemeinden geben, so sind die nicht wirklich. Und wenn es um ihre Lohnerhöhung geht, wenn es um persönliche Vorteile geht, wenn es darum geht, einen Kollegen auszustechen, dann fahren die genauso ihre Ellenbogen aus. Und ich weiß das. Einer der jungen Männer sagte zu mir, weißt du was, als mein Vater unserem Ältesten ein Auto gekauft hat, du, da hat er auch schwarz 2500 Mark unterm Ladentisch durchgereicht, damit das Auto billiger wurde. Glaub mal nicht, dass mein Vater so hier die Werte alle so lebt. Das Herz, in dem Gottes Wort sein volles Potenzial entfaltet, ist nun ein Herz, sagt uns hier das Gleichnis, das eine Echtheit, eine Authentizität hat, das stimmig ist, wo innen und außen zusammenpasst. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt mit aufrichtig. Aufrichtigkeit, so kann man das dann auch wiedergeben, ist ein weit besprochenes Thema in der Bibel. Nicht die gleiche Person in allen Lebensrollen zu sein, kann als Ursache haben, dass man letztlich unaufrichtig lebt. Wie steht's mit deinem Herzen? Ich habe mich das natürlich da auch gefragt. Ich möchte natürlich so ein Herz haben, wo Gottes Wort so voll reinhaut. Bin ich aufrichtig? Bin ich stimmig? Der hier sonntags steht, ist es der gleiche, der im Konflikt mit seiner Tochter, in der Diskussion mit seinem Sohn, ist er der gleiche? Ist der, wenn er müde ist und unzufrieden im Umgang mit seiner Frau, genauso wie er sonst ist? Bin ich stimmig? Also ich habe einen Weg vor mir, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Also die Türen knallen bei uns nicht mehr, aber so war es am Anfang unserer Ehe. Wenn es mir gestunken hat, sind die Türen geflogen. Und ich habe vor meiner Schilddrüsenoperation durchaus die Fähigkeit gehabt, auch mal meine Stimme zu erheben. Also laut. Und die Fähigkeit, ungerecht und sehr selbstbezogen zu denken und spontan Gefühle rauszulassen, die mir später peinlich sind, leid tun sie mir dann gar nicht so schnell, aber peinlich sind sie mir schnell, habe ich auch. Ich so, wow, Kraus, du musst an der Stelle, da muss was gehen in deinem Leben. Jesus sagt dir, wenn dein Herz nicht ein feines Herz wird, dann hast du ein Problem, dann hat Gottes Wort in deinem Leben ein Problem. Dann bist du auf dem Weg, ein Heuchler zu werden. Also ich habe es als Arbeitsauftrag an mich verstanden und ich will mich dem stellen, weil ich das von ganzem Herzen will, dass Gottes Wort sein Ziel erreicht. Kommen wir zum nächsten Boden. Der hat, es ist immer noch der gleiche Boden, der gute Boden, so heißt er jetzt, der feine Boden, der gute Boden. Und hier steht im Grundtext die Vokabel Agathos. Also jeder, der das TH nicht kann aus dem Englischen, hat schon ein Problem. Dann sagen wir mal, dass ihr es euch besser merken könnt, Agathos. Ne? So die Verdeutschung dieses griechischen Wortes, der Alexander darf jetzt Ohrenstöpsel verwenden. Agathos, das steht für diese deutsche Übersetzung gut. Gut Agathos, aber Agathos ist etwas anderes als dieses Gut in unserem Sinne. Dieser Begriff wurde von den Griechen zuerst verwendet, um eine Eigenschaft zu beschreiben, die sie ihrer Götterwelt zugeordnet hatten. Die Götter waren gut. Als die Juden dann mit der Weltsprache der Griechen in Verbindung kamen, haben sie ihr hebräisches Altes Testament in die griechische Sprache übersetzt. Das heißt Septuaginta, so heißt diese Übersetzung. Und wann immer sie Gott beschrieben haben und das Gutsein Gottes beschrieben haben, haben sie diese Vokabel Agathos übernommen und haben sie auf die Person Gottes angewandt. Die Juden haben dann gesagt, Gott allein ist Agathos. Gott allein. Jesus sagt es dem reichen Jüngling in Matthäus 19, Vers 17 in der Diskussion. Er sagt, Gott allein ist gut. Nie haben Griechen oder Juden in der Zeit daran gedacht, dass ein Mensch in diesem Agathos-Sinne gut sein könnte. Nur Gott ist gut. Und das Wesen der Idee ist folgende. Das vollkommene Gutsein Gottes drückt sich im Erweis seiner Güte zu Menschen aus. Das ist die Idee, die in der Vokabel steckt. Agathos vollzieht sich in der konkreten Beziehung zwischen Gott, der dem Menschen begegnet. Gott begegnet dem Menschen und die Tatsache, dass er gut ist, erfährt der Mensch darin, dass Gott ihm seine Güte zeigt. Gott lässt seine Sonne aufgehen über gerecht und ungerecht. Gott lässt regnen über gerecht und ungerecht. Gott ist in seinem Wesen ein guter Gott und das ist erkennbar am Zeigen seiner Güte. Wenn also unser Herz gut werden soll in diesem Agathos-Sinne, dann wird es nur in der Handlung, in dem Verhalten zwischen einem und dem anderen Menschen erkennbar, nämlich in seinem Tun. Der Grieche und der Jude dachten bei diesem Agathos-Gedanken denn immer auch in der vollen Steigerung. Und zwar, der dachte immer ans Heil. Vollkommene Güte Gottes zu erfahren, würde für den Menschen bedeuten, ich werde heil. Meine Beziehungen werden heil, mein Körper wird heil, meine Seele wird heil, mein berufliches Umfeld wird heil, meine Lebensträume werden heil. Ich werde ein heiler Mensch. Etwas, wofür wir heute Heere von Psychologen und Selbsthilfebücher und vieles andere angestellt haben, die uns helfen sollen, weil wir spüren, wir sind nicht mehr heil. Weil wir spüren, wie sehr die Seele unter diesem Zerbruch lebt und wie Tim Keller das beschreibt, wir auf dieser Suche sind, die am Ende nur in Gottes Gegenwart zum Heil kommt. Gottes Gutsein in unserem Leben, die höchste Form seines Gutseins, die erfahren wir in seinem Heil. Wer Gott begegnet, wird heil. Das ist eine Kernaussage unseres Glaubens. Nicht die Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfebücher und viel, da ist viel Gutes drin, versteht mich nicht falsch, aber dass der Mensch im Kern heil wird, dafür braucht er die Begegnung mit Gott. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Die tiefe Verunsicherung unseres Lebens, das tiefe Unheilsein unseres Lebens und wir suchen Partnerschaften, Freunde und Freundinnen, Ehepartner, Ehepartnerinnen, immer in dieser Sehnsucht, dass ich ein Stück Heil erfahre. Aber ein Partner kann einem dieses Heil nicht geben. Der ist völlig überfordert damit. Menschen können dieses Heil nicht geben. Dieses Heil wird nur in der Begegnung mit Gott erlebt. Wenn wir ihm begegnen, werden wir heil. Hier Stück für Stück im Anbeten, im Vor-Gott-Stehen. Und wie es dann in 1. Johannes 3, Vers 2 heißt, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann werden wir sein, wie er ist. Dieses volle Heil wird in der Begegnung mit Gott uns heil machen. Und das ist die Sehnsucht von Christen, deswegen wollen Christen in die Ewigkeit. Nicht, weil sie in der Weltflucht sind, weil sie hier nicht gerne wären, ist ja Gottes Schöpfung, warum sollten wir hier nicht gerne sein? Aber sie spüren, dass das Heil, was nötig ist, nur dort gefunden wird. Und diese Idee von Agathos, dieses Gutsein Gottes, das sich über unser Leben ausbreitet, finden wir dann in vielen Stellen des Neuen Testamentes. Titus 3, Vers 5. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte, diesem erbarmenden Vater zu begegnen, der nicht fragt, was du bringst oder was du gemacht hast, ob du auch wirklich tief in deinem Herzen Buße tust und ob du es auch aufrichtig meinst, sondern in diese Gegenwart des Vaters kommen. Und ohne, dass wir es verdient haben, ohne, dass wir so handeln, wie es richtig wäre vor einem heiligen Gott, erbarmt er sich uns einfach, weil er sich uns erbarmt, weil er das will, weil es sein Wesen ist, weil er Agathos ist. Und in 2. Korinther 9, Vers 8 lesen wir, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Und dann, ihr müsst euch das mal reintun, was hier steht. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Wer muss Angst haben vor dem Leben? Wer muss Angst haben vor Arbeitslosigkeit? Wer muss Angst haben vor Krankheit? Wer muss Angst haben vor den Dingen, die uns in diesem Leben begegnen können? In einer Welt, die gefallen ist, natürlich, da begegnet es uns, auch uns als Christen. Aber wer muss davon Angst haben, wenn dieser Gott auf unserer Seite steht? Wenn Jesus, wenn er für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Damit ihr in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit alles habt. Und der Knackpunkt ist natürlich dann nächste Formulierung, damit ihr alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und jetzt können wir natürlich diskutieren, was brauche ich zum Leben? Ne? Das ist der Knackpunkt. Brauche ich einen Mercedes? Muss ich Besitzer eines Eigenheims sein? Muss ich die in der Karriereleiter diese Position erreichen? Brauche ich das wirklich zum Leben? Manche beten ja um diese Dinge und Gott antwortet nicht und sagen, ach Gott, er hört keine Gebete. Er hat es zwar verheißen, aber er macht es nicht. Gott hat nicht diese Dinge verheißen. Das ist unsere westliche Sicht des christlichen Glaubens, die nichts von dieser ägyptischen Verfolgungssituation oder pakistanischen kennt. Und ganz stark auch aus Amerika gespeist ist zum Teil mit Wohlstandsvorstellungen, die letztlich uns vom Himmel abhalten, die uns letztlich ganz schön egoistisch machen. Aber dieser Gott sagt, er wird alles geben, was wir zum Leben brauchen. Und noch mehr. Und dann kommt die Perspektive. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes, und da steht im Griechischen auch das Wort Agathos, damit wir in die Lage versetzt werden, so zu handeln und so uns zu verhalten, wie er es tut. Es ist quasi wie ein Staudamm, den Gott angelegt hat und das Becken ist gefüllt. Und du sollst 20 Liter Wasser mal rauslassen und du tust so, als ob du damit am Ende wärst. Hallo, bist dir bewusst, dass da ein Staudamm hinter dir ist? Du kannst sogar den Hahn voll aufdrehen, der kann die ganze Zeit fließen. Da ist genug da. Glaubst du das? Das ist der Gott, der sagt, ich bin da. Und die Frage, ob wir das glauben oder nicht, entscheidet, wie wir leben. Entscheidet, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir mit Menschen, die in Not sind, umgehen, wie wir selbstlos oder selbstbezogen handeln. Am Ende ist unser Verhalten davon geprägt, was wir glauben. Was im tiefsten Inneren unserem Herzen ist, das drücken wir durch unser Leben aus. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 15 ist dann die Konsequenz, dass der Paulus sagt, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Gutes, Agathos, zu tun. Wer von diesem Gutsein Gottes berührt wird, dessen Leben da angerührt wird, der wird ein Mensch, bei dem bekommt alles Böse einen Prellbock. Der will das Böse nicht mehr in seinem Leben. Der will nicht über seine Kollegen schlecht reden, der will nicht über andere Menschen schlecht reden, der will nicht seinen Vorteil mit unlauteren Mitteln haben, der will sich nicht unrechtmäßig bereichern, der will nicht seine Bedeutung dadurch steigern, dass er andere abwertet. Der will allem Bösen ein Ende machen. Und dann heißt es hier, wenn wir von diesem Agathos Gottes berührt sind, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist eigentlich die Konsequenz daraus. Manche fragen, warum wollen wir als Gemeinde uns Menschen zuwenden in Not in unserem Stadtteil? Weil wir einen Gott haben, der so gütig ist und der uns so großzügig beschenkt, weil wir gar nicht anders können, als es weiterzugeben. Warum wollen wir uns um Kinder kümmern, die anderen Leuten lästig sind? Weil Gottes Güte uns so stark begegnet ist, weil dieses Gutsein Gottes uns so auf die Beine bringt. Und weil wir so viel haben, wir haben einen ganzen Staudamm, wir müssen das fließen lassen. Es geht gar nicht anders, wir müssen das fließen lassen. Hier heißt es einander fließen lassen zueinander, deswegen immer wieder die Aufforderung, mach dich verbindlich. In einer der Gemeinden, mach dich verbindlich, sei richtig dabei. Stell dich dazu, lass fließen und empfange. Wir haben einen Auftrag aneinander, wir sind nicht nur eine nette Veranstaltung, die sich sonntags mal hier, mal da trifft, sondern wir sind in eine Familie zusammengestellt und wir haben eine Aufgabe aneinander. Wir fließen zueinander und gemeinsam in diese Welt hinein. Das ist die Idee. Wenn hier von einem guten Herz die Rede ist, von diesem Agathos-Herz, dann geht es nicht darum, dass wir ein großes Bibelwissen haben. Das gute Herz ist nicht ein Herz, das voll ist mit Bibelversen oder das stundenlang betet, obwohl das alles gut ist. Dieses gute Herz ist ein Herz, das sich dem anderen zuwendet. Gottes Gutsein zeigt sich in seinem Gütigsein. Und wenn wir ein gutes Herz haben, zeigt sich das an der Güte, die wir leben. Und wenn wir an die Hand Gottes kommen, führt er uns genau dahin. Kommen wir zur Schlussfrage, die es schnell beantwortet. Wie komme ich zu so einem Herzen, zu einem guten Boden, zu einem Boden, der fein und der gut ist, der Agathos und Kalos ist. Wie komme ich zu so einem Boden? Die gute Nachricht am Anfang. Wir haben keine Möglichkeit, das von uns aus zu machen. Ich kann mich nicht heute Morgen entscheiden und sagen, ich will jetzt ein gutes Herz haben. Das wird nicht gehen. Wir können es nicht machen. Das ist für alle Macher eine schlechte Nachricht. Aber für alle, die sich völlig überfordert fühlen an der Stelle, die sagen, ich wäre so gerne so, aber ich kein Plan, für die ist es eine gute Nachricht. Psalm 51, Vers 12, dieses Gebet. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus ihrem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott schenkt, Gott schafft in uns dieses Herz. Dieser Boden, von dem Jesus redet, der einzige Boden, auf dem die Saat, auf dem Gottes Wort so richtig aufgeht, dieser Boden ist ein Boden, den Gott uns schenken will und schenken wird, wenn wir es als Bitte an ihn richten und sagen, ich möchte so einen Herzensboden. Ist das nicht gut? Ich sehe wieder die schwäbische Begeisterung. Das ist jetzt der Punkt, wo wir das Gebet brauchen. Das ist der Punkt, wo wir einsteigen müssen. Und wenn ich auf die Uhr schaue, denke ich so, manche denken an ihre Röhre vielleicht schon. Aber ich denke, wir sollten Folgendes vielleicht machen. Nathanael, wenn das in Ordnung ist, das Gottesdienst leider. Ich würde die Nadja bitten, dass sie sich einfach an unseren Flügel setzt und leise spielt. Alle, die sagen, das ist mir eine echte Herzenssehnsucht. Ich möchte ein Herz haben, wo Gottes Wort auf Dauer 100% durchschlägt. Ich möchte ein Agathos-Herz haben. Ein Herz, wo ich von Gottes Güte berührt bin. Nicht von menschlicher Betroffenheit, nicht von Sozialromantik, nicht von irgendwelchem Druck, den Leute auf mich ausüben, sondern aus dieser tiefen Sehnsucht. Gott, berühre mein Herz. Ich möchte dem verschwenderischen Vater begegnen. Und ich sehne mich danach, dass er einen Bodentausch in meinem Leben macht. Und ich erkenne und anerkenne, dass ich es nicht machen kann. Aber ich darf ihn bitten. Und er hat versprochen, er würde mir ein neues Herz geben. Und ich möchte so ein Herz haben, das nicht bei sich selber stehen bleibt. Und wenn Gott dir so ein Herz gibt, dann ändert sich dein Leben. Deine Ego-Runde ist zu Ende, Alter. Die kannst du knicken. Die ist richtig zu Ende. Wenn Gott dein Herz packt, dann schickt er dich. Dann gebraucht er dich. Für andere Menschen, die du nicht magst auf Anhieb, für die wird er dir Liebe geben. Und er wird dich gebrauchen. Und seine Freundlichkeit, seine Güte wird durch dein Leben sichtbar werden. Und das ist eigentlich sein Plan für uns als Gemeinde. Deswegen sind wir noch hier in dieser Welt. Dass Gottes Gutsein in seinem gütigen Verhalten durch uns sichtbar wird in dieser Welt. Und alle, die so einen Wunsch haben und dieses Risiko eingehen wollen, ich habe jetzt wie beim Apotheker die Nebenwirkungen noch kurz erklärt, alle, die lade ich ein, hier nach vorne zu kommen. Und ich schließe den Gottesdienst an dieser Stelle ab. Nadja wird spielen, wir können im Privaten beten. Lasst uns nach vorne kommen, die wir das wollen und unseren Gott bitten. Mach diesen Bodentausch. Ich sehne mich so sehr danach. Ich habe Angst davor auch, aber meine Sehnsucht ist größer wie meine Angst. Deswegen komme ich.